mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Ich freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ausgerechnet heute ist es so wichtig, dass ihr reinhört, weil Jan Delay war endlich zu Gast. War noch nie bei uns.
Das stimmt. Ich weiß gar nicht, warum eigentlich. Wahrscheinlich, weil der immer so viel
Projekte hat. Hat er immer abgesagt, wahrscheinlich. Ja.
Aber ich wollte jetzt nicht so hart formulieren. Wahrscheinlich hast
er
du
hat bisher immer abgesagt.
Aber jetzt hat er nachgelassen. So,
jetzt hat er zugesagt und hat uns damit einen Riesengefallen getan. Und ich hatte die Gelegenheit, mit ihm ein bisschen über die, wie soll ich sagen, die Insignien des Hip-Hops zu sprechen, die sich überhaupt nicht verändert haben in den letzten 30 Jahren.
Das stimmt. Ja.
Auch darüber haben wir gesprochen, wie er sich gefühlt hat als junger Hip-Hopper vor 25, 30 Jahren. War er da schon Hip-Hopper oder hat er ihn nur gespielt? Das sind ja auch alles so Dinge, weil mancher Hip-Hopper wirkt ja auch immer ein bisschen so, als wäre es so alles so gelernt,
ja,
weißt
ja,
du?
Ja, ja. Und aber ich fand ihn damals bei den Beginnern schon mega.
War einfach immer schon authentisch und gut. Und er macht ja auch wirklich großartige Musik. Wir reden über Style, wir reden über Kinder, wir reden über Musik, über alles
Särge
Mögliche.
Über Särge zu Hause.
Über Särge zu Hause, dass er auch schon mal überlegt hat, in so einem Sarg zu Hause zu schlafen. Warum? Das erklärt er jetzt in dem Gespräch. Und wenn ihr wollt, dann hören wir jetzt einfach nochmal gemeinsam rein. Ich höre es mir direkt nochmal mit an.
Ja.
Jan Delay bei den Waffeln einer Frau. Mein heutiger Gast wurde letztens bei Inas nachgefragt, ob er sich eher für Simone Tomalla oder für Barbara Schöneberger entscheiden würde. Da hat er meinen Namen gesagt und habe ich ihn sofort eingeladen. Und jetzt ist er auch noch gekommen. Jan Delay ist da!
Bin ich das wirklich gefragt worden?
Angeblich ja. Das hat mir jemand recherchiert, der dir offensichtlich wirklich auf Schritt und Tritt folgt. Und der kann sich nicht irren.
Das kann sogar sein, aber das war dann nicht neulich, weil ich war bei Ina 2011, 12.
Na gut, da war es ja kein Wunder, dass du dich für mich entschieden hast. Wenn man dich jetzt nochmal fragen würde, würdest du dich vielleicht für die Simone entscheiden.
Nein.
Du bist auch die Simone will nichts von dir. Du bist nicht sportlich genug. Die Simone ist ja die Mutter, ne? Und die macht ja auch nur mit Sportlern.
Ja, okay.
Du, weißt du, was geil ist? Du bist der Erste, der nicht darüber schluckt, dass er die Kopfhörer aufsetzen muss. Wir haben ja viele Gäste und Frauen auch, die dann, mit Kopfhörern.
Aus Höflichkeit.
Und so.
Ja. Ich habe heute, also wie gesagt, ich mache ja 30 Podcasts am Tag und ich war heute schon in 27 Podcasts. Und ich frage original wirklich immer, können wir die nicht ablassen? So?
Ja, aber ich dachte, du findest das doch. Ich meine, hier sind nicht die coolsten Kopfhörer.
Nee, das hat nichts damit zu tun, sondern es ist so eine Berufskrankheit, weil in dem Moment, wo ich das Ding auf habe, denke ich, ich sitze im Radio. Weil dann hat man immer diese hochkomprimierte Stimme.
Ja.
Ja, guten Tag, hallo, ich bin in der Morning Show.
Man hört auch, wenn jemand so schmatzt oder so klappt, so ein bisschen Wasser im Zahn hat.
Und der andere sprach, ja, so,
und ich sag mal, in deinem Fall ist natürlich sozusagen, wird es dann nochmal verstärkt.
Wieso?
Aber hörst du nicht gerne deine Stimme durch so einen Kopfhörer?
Doch, wenn jetzt, wo du es sagst. Ja, stimmt.
Oh geil, guck mal, das kannst du ja auch.
Ja, natürlich, ich bin ein professioneller Synchronsprecher. Ich spreche auch Robert De Niro.
Aber wirklich toll. Ich kenne viele Leute, die richtig geil werden, wenn sie sich selber durchs Mikrofon hören.
Ich dachte, das ist nur bei Christian Lindner so.
Der sieht sich auch noch gerne.
Ja,
weißt du noch das Wahlplakat, wo er nachts bei der Lampe mit Lampe an, wo er nachts so saß und so mit einem Füller sich so Notizen gemacht hat zur letzten Wahl? Kannst du dich nicht mehr erinnern?
Nee, was ich nur noch weiß, sind die dornigen Chancen.
Ja.
Also
ja.
Probleme sind dornigen Chancen. Ja. Und dann alles so diese Schwarz-Weiß-Fotos mit dieser hippen Insta-Stories-Ästhetik mit den bunten, eingerahmten Sätzen dazu. Und das,
aber es ist auch nicht leicht. Es ist einfach nicht leicht für
Christian
Politiker.
Christian Lindner zu sein.
Es ist nicht leicht, Christian Lindner zu sein. Hast du dich jemals für eine politische Partei engagiert?
Nee. Also, jein. Also ich, wie soll ich sagen, nee, eigentlich nein. Also auf keinen Fall. Weil für eine politische Meinung und für politische Ideale auf jeden Fall.
Ja.
Aber ich habe irgendwie immer gesagt, weil ich glaube, das wurde mir auch vorgelebt von meinen Vorbildern, dass man nie oder dass es nicht gut kommt als Künstler, weil Kunst ist etwas Freies und sich da irgendwie hinter oder vor eine Partei zu stellen, ist scheiße.
Ja.
Ist blöd. Und ich weiß, keine Ahnung, ich habe dann zum Beispiel, ich habe Rios Biografie gelesen und die Biografie über Tonsteine Scherben, dass denen das auch damals tierisch um die Ohren geflogen ist, als sie als hochpolitische Band gesagt haben, ey, hier kommt eine neue Partei, die ist irgendwie super.
Die Grünen.
Die Grünen und die wollen raus aus der Kernkraft, die haben keinen Bock auf Atombomben und dies und das. da machen wir doch einfach mal mit. Und Fritz Rau, der damals auch der größte so Tourneeveranstalter war, so das war der so Marek Lieberberg und Fritz Rau gab es und sonst niemanden. Der hat das auch supportet und hat gesagt, komm, wir machen jetzt mal eine Tour für die Grünen, um mal richtig Promo zu machen. Und ich war damals zu klein, um es mitgekriegt zu haben, aber habe das Buch gelesen und das ist alles tierisch nach hinten losgegangen. Mhm. Und ja, wenn das da schon passiert in diesen Anfangstagen, dann weiß man, okay, lässt man das einfach weiterhin schön getrennt, das Private und das Berufliche.
Ja, also ich habe auch eine politische Partei oder so nie, also ich finde eben genau, was du sagst, für Ideale jederzeit. Wenn ich in Amerika wohnen würde, würde ich, glaube ich, mich schon gegen Trump positionieren.
Das würde ich auch machen, weil da gibt's ja auch nur zwei.
Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite müsste man dann für Biden sein, was auch wieder schwer ist irgendwie, weil man will dem alten Mann auch nicht, ich gucke mir die Videos nicht an, wenn er immer am Rednerpult vorbeiläuft.
Und stottert,
wenn er irgendwo den falschen Leuten die Hand gibt und so. Ich gucke mir das nicht an, weil ich will ja eigentlich, dass das the man ist. Ja?
Sehe ich genauso. Muss dir, aber kann dir irgendwie mutmachend zuflüstern, dass man ja auch, dass wir ja auch wissen müssen, dass man natürlich, man kann ja auch immer nach allem suchen und man kann auch alles irgendwie, weißt du, wie ich meine? Also
das Mikrofon meinst du jetzt im Falle von Joe Biden?
Ich
oder?
Meine einfach, genau, ich meine einfach diese, jeder weiß, das klickt gut. Wenn ich was hab, wo Biden alt aussieht, ach sprichwörtlich, so, ja. Das klickt gut.
Ja.
Wenn du jetzt bei, ihm sind ein, zweimal richtige Pannen passiert und das ist dann natürlich ein Riesenskandal gewesen, aber die Leute merken, wie geil dieser Skandal klickt und dann suchen sie einfach weiter und natürlich finden sie das. Und bei uns beiden wirst du, wenn du jetzt guckst, auch die geilsten Situationen finden.
Man könnte mich als völlig debile Alte darstellen, wenn man sich echt anstrengt. Man müsste sich bei mir vielleicht noch gar nicht mal so sehr anstrengen.
Und das meine ich tot ernst. Also es ist ja wirklich so, dass du, wenn du suchst und das aus dem Kontext nimmst und einfach nur als, heute sind ja alles nur noch Snippets. Du siehst ja auf Insta oder sonst wo im Feed immer nur Snippets. Die sind aus irgendwas herausgerissen. Du weißt nicht, was vorher passiert ist, was nachher passieren wird. Und ich glaube, du könntest auch uns beide ganz schnell so darstellen wie Joe Biden. Und deshalb, da muss man einfach ein bisschen, ich weiß genau, was du meinst, mir geht's genauso, aber das muss ich mir dann einfach nur kurz einmal hervorrufen, dass das eigentlich einfach zu machen ist.
Also von mir gibt's sehr viel altes Material, als ich Blondes Gift gemacht habe, da habe ich Sachen gesagt und getan, das wäre heute undenkbar, wirklich undenkbar. Also das war vor, also von 2.1 bis 2.4, da ging ja alles. Da habe ich ja über jeden mit Namen und Dingen, da haben wir uns über alle möglichen Leute lustig gemacht, über Sprachfehler, über alles Mögliche. Da würde man heute, würde man in die Hölle kommen.
Naja, wenn es heute noch auf Hamburg 1 laufen würde.
Würde es vielleicht trotzdem keiner gucken, genau. Du hast schon recht.
Das lief doch auf Hamburg 1, oder?
Es lief überall. Wir haben versucht, uns überall ein bisschen unterzukriegen, damit, ich weiß nicht, ich habe versucht, durch Penetranz auch ein Stück weit meine Popularität irgendwie zu...
Ich habe es voll gefeiert.
Ja. Hattest du Zeit, fernzugucken, Anfang der 2000er?
Ja, ich habe das, das war... wirklich mein Ausgleich, also so mein, keine Ahnung, Yoga, Meditieren, was auch immer.
Ja.
Weil es war eine krasse Zeit, also das ist so, weil es, da ging es halt ab und wenn du dann irgendwie Anfang 20 bist und das auf einmal so wuff, abgeht, brauchst du irgendwie, musst du auch runterkommen und so und da war das super, Fernsehen zu gucken, weil Fernsehen für mich immer schon, ich komme ja noch aus so einer Generation, wo das ja auch noch was war, ne?
Was
man als Kind
auch
nicht durfte auch.
Oh, immer.
Und dadurch, ne?
Nicht! Vor 19 Uhr ging die Kiste nicht an.
Genau.
Und wenn ich einmal heimlich doch und so, meine Mutter, wenn die nachmittags nicht da war, ist sie nach Hause gekommen, hat den Fernseher gefühlt. Und dann war der noch elektrostatisch geladen.
Genau.
Du hast doch ferngeguckt.
Nein, habe ich nicht. Und der Fernseher war noch warm.
Ja.
Voll, genau so. Und nach 20 Uhr dann auch nicht mehr, weil dann musste man selber ins Bett und bla. Das heißt, es war immer was Besonderes. Und ich gebe auch offen zu, es ist auch immer eine Inspiration gewesen für mich. Immer.
Also
für meine Musik. Ja, Inspiration für Texte, für allein die Aggression, die es hervorgerufen hat, da konnte ich immer in gute Energie dann ummünzen. Die hat mich angestachelt so.
Ja, vor allem, man kann ja auch Inspiration daraus ziehen, wenn man sieht, was man auf keinen Fall möchte.
Genau das meine ich.
Und Anfang der 2000er hatte man ja genauso wie heute
sehr
auch.
Viel Inspiration, was das angeht. Und deshalb war das Fernsehen für mich super. Ich habe mir immer eine Sportzigarette angemacht und dann einfach Fernsehen geguckt. Und das war schön. Ich habe das genossen und es war gut, dass das so war.
Aber es ist doch irre, dass wir aus der heutigen Perspektive sagen, dass das eigentlich noch die goldene Zeit des Fernsehens war.
Aber sie war es ja auch. Also es ist ja noch nicht mal jetzt ein verklärter Blick.
Ja.
Es ist ja nun mal einfach so, dass heute keiner mehr lineares Fernsehen guckt, inklusive mir. Ich habe noch so diesen Schaden, das habe ich mit, ich mache ja 30 Podcasts am Tag und da habe ich
das
natürlich.
Das müssen wir
auch,
gleich mal noch in Ruhe besprechen.
Ich erzähle das gleich nochmal. Und da komme ich natürlich auch nicht um den mit Pierre Krause drumherum. Und da haben wir festgestellt, dass wir beide genau den gleichen Tick haben, weil wir beide aus dieser Generation kommen. Wir denken, wir haben es noch nicht fallen lassen, das lineare Fernsehen. Und wann immer wir Zeit haben und aufs Sofa kommen, dann wird trotzdem erstmal, obwohl wir schon wissen, es wird nichts laufen, wo wir gerne gucken. Schaltet ein und geht von 1 bis, was weiß ich, 29 durch. Davon ist die Hälfte Werbung und man regt sich nur auf, dann bei irgendeinem Streaming-Scheiß zu landen. Aber man macht es jedes Mal wieder und man wird jedes Mal wieder enttäuscht.
Aber aus alter Verbundenheit musst du das auch noch eine Weile machen. Ich arbeite ja ausschließlich fürs lineare Fernsehen und manchmal ist es mir ja selbst auch schleierhaft, wer sich das anguckt.
Ja.
Weil ich mir denke, wer arbeitet sich durch 7 Werbeunterbrechungen,
genau
die
das.
7,5 Minuten, ich möchte jetzt gar nichts sagen, weil die bezahlen mich ja.
Ja.
Aber es ist schon so, dass man sich denkt, das ist wirklich der Wahnsinn.
Ja.
Ja. Aber naja, gut. Du hast was Lustiges gesagt. Ich weiß nicht, ob du da schon oft drauf angesprochen bist. Du würdest dir lieber einen rostigen Nagel ins Knie schlagen, als bei Bravo TV ins Interview zu gehen. Das finde ich den lustigsten Satz der Welt. Und gleichzeitig weiß ich genau, was du damit irgendwie meinst.
Ja, es ist auch lustig. Das weißt du jetzt auch nur, weil ich es, glaube ich, in einem Interview erfahren habe. Ich hatte es selber vergessen und die Situation war folgende. Ich musste selber lachen darüber. Die Situation war, ich war mit Udo bei einem Konzert, ich weiß gar nicht mehr, also nicht bei seinem Konzert, sondern wir sind zusammen irgendwo hingegangen. Und komm schnell, ich hab eine Loge und so, ne? Ja. Und dann bin ich da mit ihnen in die Loge in der Barclaycard Arena und da war noch irgendein anderer Vogel. Und da sind ja immer mehrere Leute in so Logen. Und dann, ja, hi, ich wollte mir nochmal hallo und mich vorstellen und so, guten Tag. Und ich so, ja, moin, guten Tag, so und so, so und so. Und ich wollte dir nochmal sagen, ich habe damals so herzlich gelacht, ich fand das so toll. Nicht so, wieso, was denn? Naja, wir haben dich damals gefragt, vor 10 Jahren oder so, ob du nicht bei Bravo TV mal in die Jury möchtest oder irgend so ein Scheiß.
So, ja.
Und ich meinte so, und ich habe dann halt damals wirklich gesagt, du, eher hau ich mir einen rostigen Nagel ins Auge.
So was Ähnliches hat übrigens Daniel Craig auch gesagt auf die Frage, ob er nochmal James Bond spielen will. Hat er, glaube ich, auch gesagt, er würde sich lieber beide Unterschenkel amputieren lassen oder so. Also ungefähr aus dem gleichen Bereich. Hat er sich von dir inspirieren lassen. Ja, aber okay, das verstehe ich noch. Aber hast du dich immer gleichermaßen fernhalten können von Sachen, die du nicht wolltest oder musstest du auch manchmal Sachen machen? Also mir unterstellt man das immer, dass ich so auch echt krass, so weißt du, die Ochsentour gegangen bin, um nach oben zu kommen. Und für mein Gefühl musste ich das nie. Also ich musste nie irgendwas machen, wogegen ich eigentlich im tiefsten Inneren war, um irgendwie einen Schritt weiter zu kommen.
Das ist auch gut so und deshalb bist du auch die, die du bist und bist da, wo du bist. Aber ich glaube, ich schätze uns beide trotzdem so ein, ist es bei mir ähnlich. Ich habe jetzt nie was gemacht, wo man merkt einfach, Alter, was macht der denn da? Das hat doch nichts, ne? Und ich glaube, bei mir ist es so, ich habe irgendwann gemerkt, ja, es gibt Sachen, die ich jetzt nicht wirklich geil, also sie machen jetzt nicht wirklich Spaß, aber sie gehören nun mal dazu.
Ja, genau. Mhm.
Und ich sehe das jetzt als Herausforderung und ich glaube, da bist du genauso. Und ich mache mir das jetzt für mich so machen das andere vielleicht nicht, aber so macht mir das dann Spaß oder so kann ich das von mir selber verantworten. Und so habe ich aber nicht das Gefühl, dass ich stehe da so und bin vollkommen lost und jeder, der mich sieht, denkt, was macht denn der da? Das ist doch völlig scheiße.
Ja.
So, und so kriegt man das irgendwie hin, weil jeder scheiß Job auf der ganzen Welt hat Schattenseiten. Das ist einfach so. Und es gibt immer Dinge, auf die hat man keinen Bock.
Ja,
und
aber ich glaube,
halt
wenn man
dazu
nicht so dogmatisch auch immer ist, weißt du, es gibt ja sehr viele, die sagen, ich bin nie so und ich bin immer so und ich mache nur das und dann wird es halt auch immer enger, ja? Also dann musst du natürlich deinem eigenen Dogma auch irgendwie folgen. Ich habe versucht einfach.
Aber das habe ich auch, sowas habe ich auch lernen müssen. Ich war, glaube ich, auch sehr dogmatisch oder wir auch als Band früher und ich dann als Solokünstler auch und dann muss man auch selber darauf kommen, dass man merkt, ey, das tut gar nicht gut, wenn man so dogmatisch ist. Das tut gar nicht gut, sich so viele Grenzen zu setzen und sich selber in so ein Korsett zu zwängen, weißt du?
Mhm.
Und keine Ahnung, das sind, glaube ich, alles so Erfahrungen, die macht man und dann, wenn man es checkt, dann ist das gut und dann macht es einen nur besser oder glücklicher.
Aber da gab es doch sicher Leute, ich meine, man nennt ja immer die netten Männer von der Plattenfirma oder so, die dann kommen und sagen, du, wäre ganz cool, wenn du auch mal vielleicht so ein blaues T-Shirt anziehst oder mach doch mal mehr so oder sag doch mal das oder sag, du bist Single oder weißt du, die so versuchen, einem ins Leben so reinzufuschen. Da muss man sich ja dann rechtzeitig dagegen zur Wehr setzen?
Ja, gleich am Anfang, und das haben wir auch genauso gemacht, und das war auch das Schöne, dass wir quasi, wir hatten ja, als wir angefangen haben, war quasi Charts und die, genau die Herren und Damen, von denen du sprichst, ja, vom Major Label, das war der Feind, das war der Antichrist, ne? Die wollen unseren Hip-Hop kaputt machen. Und dann hatten wir aber Gott sei Dank so eine coole Szene selber aufgebaut, untereinander mit allen Bands, die das alle so gesehen haben, dass die ersten gesagt haben, ey, wisst ihr was, wir probieren es jetzt mal. Wir machen das aber zu unseren Bedingungen. Und dann hat der Freundeskreis das ausprobiert mit Max Herre und Fettes Brot haben es ausprobiert. Und wir kennen uns alle untereinander und mögen uns alle. Und es hat geklappt, weil die denen von vornherein vorgeschrieben haben, pass mal auf Leute, ihr seid das so und so gewohnt, wenn ihr das mit uns machen wollt, das geht so, wie wir das wollen. Wir machen einen Bandübernahmevertrag, das heißt kein Künstlervertrag. Das heißt, ihr kriegt nur das Duct-Tape mit den Songs.
Alles, und die müssen das so nehmen, wie sie es.
Die müssen es so nehmen, wie
sie es. Und das machen die nicht gern.
Genau. Aber das Schöne war, dass es sich bei Freundeskreis und Fettes Brot um sehr erfolgreiche Protagonisten gehandelt hat, die dann damit vorgelebt haben, ey Leute, guckt mal, wir machen alles so, wie wir wollen und es wird trotzdem Hit und ist in den Top 10. Also was geht ab? Und dann haben wir gesehen, okay, cool, das probieren wir auch. Und dann ist es original so, wir machen das, wir haben Bambule dann fertig gemacht, geben denen das Dat. Und dann kommt das berühmte Fax mit genau den Klischees, von denen du gerade gesprochen hast. Und der eigentlich so vermeintlich coole Walter Gröbchen, A&R, der aus Wien, der uns gesigned hat und eigentlich so, auch so ein Indie-Typ ist, das sind da hier ein paar Gedanken von mir zu dem Tape. Es ist ja wirklich schön, aber bei dem ersten Lied, jeder kennt oder fast jeder kennt diesen Anfang von dieser Platte mit dem Kinderding, la 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 la, das ist so ein Sample. Und dann steht da, und das ist für uns danach immer so ein Synonym, ja, original, es ist bei uns immer noch ein läufiger Begriff. Ja, könnte man das nicht von einem Kinderchor nachsingen lassen? Und das ist so ein Klassiker, weißt du, wenn die bei Major nicht weiter wissen, dann kommt der Kinderchor.
Ja, klar, ja, klar.
Der war ja aber nun schon drauf, weil es war ja ein Sample, so. Und wir haben natürlich sofort, das war das erste Mal, und wir sofort gesagt, nein. Und lass das mit diesen Vorschlägen einfach ab jetzt, lass es einfach.
Ist natürlich toll.
Und sie haben es gelassen und das Ding ist ein Riesenhit geworden und deshalb, das gibt einem dann recht und das gibt einem dann auch eine Freiheit. Und ab dem Moment hat man dann die Möglichkeit zu sagen und zu tun, was man will und die denken nicht mehr, oh, ob das alles gut geht.
Als du hast jetzt 25-jähriges Jubiläum. Das finde ich geil. Ich meine, ich habe auch 25-jähriges Jubiläum. Ich habe keinerlei Festivitäten geplant, keine Platte.
Wann kommt dein Best-of?
Wann kommt mein... Und wie lange wird es?
Album und Tournee.
Und wie lange wird es über...
5 Minuten.
Kriegen wir eine Langspielplatte zusammen, sag ich mal, wenn ich ein Best-of mache. Wenn du jetzt zurückschaust vor 25 Jahren, warst du mit Anfang 20, ist man ja vielleicht... Also man ist anders, aber ist man schon so ein richtiger Hip-Hopper oder spielt man noch einen richtigen Hip-Hopper?
Nee, man ist das. Man ist das voll und ganz. Und also ich muss da immer ein bisschen differenzieren, auch weil natürlich Jan Delay hat jetzt 25 Jahre, aber die Beginner haben ja schon 33.
Das ist schon, du Scheiße. Okay.
Wir haben angefangen, da war ich 15, Dennis 14. Und das Gute war, dass wir halt sehr früh angefangen haben, also quasi eigentlich als Kinder.
Ja.
Und das sehr ernst genommen haben, wie ich ja vorhin schon beschrieben habe. Und uns war diese Kultur und ist sie auch immer noch heilig. Damit wird kein Quatsch gemacht. Und bei allem Quatsch, den wir auch machen, aber da hört der Quatsch auf.
Ja.
Und das war einfach sehr gut, um und dann im Zusammenspiel mit all den anderen, die das Gleiche gemacht haben und es so gesehen haben wie wir, war das toll, sich ein Selbstvertrauen dadurch zu entwickeln untereinander, dass man einfach genau das, was du meintest, man hat nicht gemeint, man wäre jetzt der coole Hip-Hop oder so, man war es einfach. Und wir wussten, dass wir es waren, weil wir wussten, wir sind die ersten oder die zweite Generation, die hier in diesem Land versucht, was Tolles aufzubauen, was unabhängig ist, was in der eigenen Sprache ist, was den der nächsten Generation aufgrund der Texte dann was geben kann und was, woraus was Tolles erwachsen kann. Und wenn man das weiß, dann ist man mit sich selber ziemlich im Einklang und muss nicht meinen, etwas zu sein, sondern ist es einfach und es hat so eine Selbstverständlichkeit und aus der kann dann was Tolles kommen und das hat dann keinen Krampf. Und das war ganz wichtig.
Was ich bei dir und bei euch und überhaupt bei allem, wo du und vielleicht auch jetzt so deine Posse, mit denen du sonst irgendwie zusammenhängst, was ich da so besonders finde, ist, dass ihr nicht so diese üblichen Insignien des Hip-Hops irgendwie bedient. Ich hab jetzt lange keinen Hip-Hop mehr gehört. Jetzt bin ich wieder eingestiegen sozusagen mit meinen Kindern. Und ich musste wirklich darüber lachen.
Mit französischem Hip-Hop, wenn ich das hier mal kurz erwähnen darf.
Natürlich. Nein, aber auch also gerade die deutschen Sachen, die ich auch höre, da finde ich es so lustig, dass den heutigen Hip-Hopern nichts anderes einfällt, als die gleichen Sachen zu bedienen, wie die es schon vor 30 Jahren gab. Dicke Ding, der Jet ist getankt, der Lamborghini, der Veyron, der Dings, der Maybach, die Girls haben Louis Vuitton-Tattoos, die Philipp Plein Jeans liegt bereit. Okay, gut, das sind jetzt nicht die Hip-Hopper, mit denen ich dich vergleichen möchte, aber ich finde es so lustig, weil ich mir dachte, können die mal was anderes,
ich weiß genau, was du
sich
meinst.
Ausdenken. Ja. Okay, eine Wärmepumpe und eine, keine Ahnung, eine Jute-Tasche oder so ist halt nicht so geil, aber es muss ja irgendwie eine andere Art und Weise geben, das auszudrücken, was man sagen will.
Unbedingt. Und das ist auch ganz wichtig, dass das nicht verloren geht, weil das Ding ist, oberflächlich gesehen mag das so sein, dass sie das Gleiche erzählen wie seit 30 Jahren, aber das stimmt eben nicht. Es ist halt tatsächlich halt wirklich so, dass es im Moment hüben wie drüben, also es ist in Amiland ähnlich leider, einfach nur noch um bescheuerte Klischees geht.
Ja.
Also im Prinzip, das, wo wir haben uns 30 Jahre lang gewehrt gegen dieses, wenn jemand sagt, was machst du in Hip-Hop, das dann kommt, yo, yo, yo. Ja, das ist jetzt ein Podcast, deshalb sieht man meine Geste nicht, aber man kann sie sich vorstellen. Eine bescheuerte Kartoffel macht komische Zeichen mit den Händen und sagt dazu, yo, yo, yo. Mhm. Und das ist das Peinlichste überhaupt. Mhm. Und letztendlich ist aber dieses brennende Mülltonne quasi, gehört da genauso
ja,
zu.
Ja, wippender,
mein
großer
dickes
Schlitten
Auto,
und
meine
Frauen, die auf allen
Frauen,
Vieren
die
sich die ganze Zeit
der ganze Scheiß
fortbewegen.
Ja. Ist genauso klischeehaft wie das Yo, Yo, Yo mit den Händen. Und es wird die ganze Zeit bedient. Und ja, es wird über nichts anderes geredet. Und die kleinen Kinder denken, das ist cool. Und das ist so schlimm. Weil letztendlich war es nicht die letzten 30 Jahre so. Und es gibt auch jetzt immer noch hüben wie drüben Acts und Artists, die das anders aufdrüseln und andere Sachen erzählen. Aber im Moment scheint es wirklich so, als ob nur die im Spotlight sind, die eben genau diese Klischees erfüllen. Ja. Aber glaub mir, es gibt nicht nur das. Und wenn man möchte, dann kann man auch ganz viele tolle Sachen unter der Oberfläche finden.
Das weiß ich doch. Und vor allem, es ist eben da, ist halt auch wieder der Unterschied zwischen intelligent und nicht ganz so intelligent, fürchte ich. Aber ich finde es auch so toll, dass alle reden, weißt du, auch die Frauen reden immer so drüber, ich will voll ernst genommen werden und so. Und dann gleichzeitig krabbelst du die ganze Zeit auf allen Vieren irgendwie rum und hey Baby, der Jet ist getankt. Ich kaufe dir eine Philipp Plein Jeans. Da denke ich mir mal, da würde ich doch als
da
Frau.
Weglaufen.
Da bin ich doch weg.
Ja, sehe ich genauso im Übrigen. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als irgendwas von Philipp Plein.
Also, für all die Hip-Hopper, die über uns einen Song schreiben wollen, bitte denkt euch was anderes aus. 25 Jahre Jan Forever ist das Album, ist jetzt gerade raus. Forever Jan.
Sonst macht das Wortspiel nicht so richtig.
Ja, du hast total recht. Jan Forever. Oh Gott, das ist so schrecklich.
Ich hätte noch von den Stranglers, fällt mir dabei ein, gibt's da diesen Song, weil wir gerade über 80s Radio geredet haben. It's always the Jan. It's always the Jan.
It's always the Jan. Ich habe einmal, hatte ich den Tim Melzer hier und der hat einen Podcast, der heißt Fiete Gastro.
Wie?
Fiete Gastro wegen Fidel Castro. Ja. Und ich habe den Podcast die ganze Zeit Gastrofiete genannt, weil ich dachte,
ja,
das ist der Gastrofiete.
Jan
verstehst
Forever.
Du, es ist sowas
ja,
wie halt der Gastro Klausi irgendwie
voll.
So. Und du mit deinem Gastrofiete und so. Und dann hat er mich echt erst am Ende aufgeklärt. Es war mir sehr unangenehm.
Guck mal, ich mach's wenigstens gleich.
Ja, danke. Also, aber dafür bist du jetzt auch auf Tour. Und ich wollte nur wissen, ich bin letztens nämlich mal mit einem Tourbus, also für mich wurde mal ein Tourbus gebucht und da wollte ich jetzt mal mit dir abchecken, ob das ungefähr die gleiche Größenordnung war, die ich da bekommen habe, mit dem du reist.
Ich weiß nicht, hast du eine 12-köpfige Band?
Nee, es waren nur Herr Jauch und ich.
Guck mal, dann hatte die nur 2 Betten da drin, oder was?
Es waren 6 Betten, aber auf einem Raum, wo für mein Gefühl eigentlich nur ein Bettplatz gehabt
okay,
hätte.
Ja, dann
es war
auf.
Ein Sarg. Es war eher
ja,
wie
genau.
So ein Leichenwagen.
Es ist wie bei das Boot.
V-förmig hinten ging es ganz genau
ja,
so.
Es ist wie bei das Boot.
Und keiner von uns konnte, also wir waren zu dritt, ehrlich gesagt, und wir haben gesagt, wir versuchen es mal. Und keiner von uns konnte sich noch aufrichten, um sich zuzudecken. Das heißt,
ja.
Unser Visagist musste uns dann die Decke überziehen.
Ja, wenn du allerdings, ich penne mal seit ich denken kann unten, deshalb kann ich mich auch nicht aufrichten, aber wenn du das Glück hast, dann hast du eine Busausgabe, die, wo du dich, wenn du oben liegst, also sind ja immer 2 Betten übereinander,
ja.
Wenn du oben liegst, hast du eigentlich so viel Platz, dass du dich aufrichten kannst und umdrehen kannst. Unten ist das nicht möglich.
Auch in den Bussen, in denen du reist?
Nee. Weil guck mal, wir haben 12 Leute in der Band und dann haben wir auch noch, je nachdem, was für eine Tour, aber so mindestens, also eigentlich so 10 Leute Crew.
Mhm.
Und dann haben wir jetzt, im Sommer fahren wir mit 2 Bussen, also wir sind 30 Leute und die musst du ja irgendwie unterkriegen. Und dann hast du halt einen Bus, das sind Doppeldecker und normalerweise hast du immer zwischen 12 und 16 Betten. Und die sind dann quasi wie in einem U-Boot. So, du hast einen schmalen Gang.
Ja.
Unten kannst du chillen. Und oben hast du noch so eine Lounge. Aber dann hast du so einen Gang. Und da sind diese 12 bis 16 Betten immer in Zweierreihen.
Ja, okay.
Immer gegenüber. Und ich kann das voll verstehen, wenn man da Beklemmung kriegt oder nicht schlafen kann oder so. Das Schöne ist einfach, dass das bei mir so ist, dass wir seit Bambule bin ich in diesen Dingern unterwegs. Also seit ich 20 bin. Und für mich ist das ganz normal. Ich habe das so geliebt damals. Ich habe sogar wirklich aus Spaß damals darüber nachgedacht, mir so ein Bett
zu Hause zu bauen. Oh, ja. Aber ist doch ganz einfach, wenn du kannst dir einfach so ein Brett direkt über Kopf reinnageln.
Genau. Einfach mein Bett nehmen und dann noch so einen Sarg reinmachen und fertig ist die Laube. Habe ich nie gemacht.
Ich fand es auch nicht so schlimm. Ich habe mich nur gewundert. Aber ich habe gedacht, dass ihr jetzt ehrlich, ich dachte mir, wenn ich die Rolling Stones von mir sehe oder...
Ja, die fahren doch nicht in so einem Ding. Bus, natürlich nicht.
Ich habe mir das immer so gedacht, dass man so eine richtige Kabine hat mit so einem Vorhang, wo man auch richtig...
Ja, hast du ja auch. Aber das ist eben keine Kabine, sondern einen Sarg.
Aber wie macht man das denn mit den ganzen, jetzt mal blöd gefragt, man ist ja auch ein Stück weit Popstar, weil man dann auch oder die Groupies nimmt man nicht mit in den Bus oder nee, dann gehören die allen, gell, es geht auch nicht.
Ja, genau. Nee, ich habe eher meinen Hund dann noch in meinem Sarg da mit drin. Und mein Hund ist echt groß.
Das ist echt alles, das ist ganz, der ist schon ganz anders, als wir dachten. Also es ist jetzt nicht so ein Riesen-Popstar, ist ja nicht...
Und das Geile ist, sie wohnt sich, ich sag ihr, dann komm rein, dann geht sie so ans Fußende und dann wache ich irgendwann so ein bisschen davon auf, wie irgendwas ist so komisch und dann merke ich, wie sowas an mir so an der Seite sich so reinwurmt und dann, wenn sie es geschafft hat, sich quasi zwischen mich und die Wand zu wurmen, dann fängt sie an mit allen Vieren mich rauszudrücken und dann werde ich wach, wie ich quasi mit dem halben Körper und dann mit dem ganzen Körper plumps auf einmal auf dem Boden vom Bus liege. Das ist ihre Strategie.
Aber warum, wie bist du denn, wie ist denn dieser Wechsel von Frauen zum Hund jetzt? Wie ist
das? Fließend. Fließend.
Du wirst echt alt, ja.
Die eine Frau hat aufgehört, sich zu rasieren. Und dann wurde es immer mehr und dann war der Hund da.
Irgendwann war ein Hund einfach sinnvoller. Ja, genau. Oh Gott, aber es ist ein kleiner, ist passend, ne? Passend, Jack Russell?
Nein, kein kleinen, groß.
Groß?
Ja, keine Fußhupe. Ich kann kleine Hunde nicht ernst nehmen.
Nee. Ich auch nicht. Ein Hund
muss auch ein Hund sein. Und ich, lustigerweise steht meine Hündin auf abgebrochene kleine Hunde.
Ja.
Warum auch immer. Sie liebt Dackel und sowas.
Ja.
Aber ich kann mit kleinen Hunden nichts anfangen.
Nee. Und so ein Hund ist dann, also brauchst du die auf der Tour? Ist das dann dein? Weil
Nein. Das ist
oder?
Nur, wenn okay. sich zu Hause keiner kümmern kann, dann kommt sie halt mal mit. Die findet das auch nicht geil. Also Nightliner ist überhaupt nicht ihr Ding.
Ist nicht so viel.
Alles, was so wackelt und wo sie nicht weiß, was wieso es wackelt und wo sie ihre keine Kontrolle hat, findet sie scheiße.
Verstehe ich. Ich habe mir die natürlich bei Instagram habe ich die Tour von Beyoncé und so verfolgt und von Taylor Swift und alles. Und dann habe ich mir
die
gedacht.
Die sitzen auch nicht zu 16 im Nightliner.
So, die haben aber. Abgesehen davon, jeden Abend ja, die Beyoncé hat ja jeden Abend dann irgendwie was Neues an.
So meinst ein bisschen, du auf der Bühne du? Oder neben der Bühne?
Sowohl als auch, ja. Aber auch auf der Bühne. Ich dachte mir am Anfang, boah, so eine World Tour, da wird ja so eine Klamotte, ich bin ja so klein,
die wird ja oft gereinigt,
so strapaziert, nee. Weißt du? Und dann denke ich mir natürlich auch, wie meine Großmutter, ob die Stoffe überhaupt gut zu waschen und zu reinigen sind. Ja, weil bei 60 Grad kannst du das ja nicht machen. So, und dann habe ich aber gesehen, gut, die kriegt ja jeden Abend was anderes. Wie ist es bei dir, weil du schwitzt,
guter
ja,
Punkt.
Du schwitzt ja sehr, sehr stark. Ey, das weiß man ja in der Branche, dass du bist ja, du schwitzt ja unheimlich.
Wir haben sehr ähnliche Gedanken.
Mhm.
Und am Anfang machst du dir noch keine Gedanken, weil du denkst, ja, geil, Anzüge, das ist, glaube ich, cool, da sieht die Band gut drin aus, okay, lass mal machen so. Und dann, ich hatte das Glück, dass ich gleich von Anfang an bei Herr von Eden gelandet bin. Das ist wirklich Qualität. Aber irgendwann fällt dir auf, okay, warte mal, wenn du jetzt auf Tour bist, dann bist du. Keine Ahnung, einen Monat am Stück auf Tour, spielst jeden Tag, schwitzt jeden Tag das Ding voll, es muss jeden Tag gereinigt werden.
Das geht ja logistisch schon gar nicht.
Ja, selbst wenn du es hinkriegst, sind das 40 Reinigungen eines Textils innerhalb von einem Monat.
Mhm.
Geht ja gar nicht in einem Monat, aber in 40 Tagen. Und dann, und das strapaziert. Und da merkst du dann, entweder, okay, shit, hätte ich mal doch nicht bei C&A holen sollen, ja. Oder... Ey, Gott sei Dank habe ich Herr von Eden. Es ist wirklich so, das ist kein Klischee. wir haben so viele Sachen auch notmäßig immer nachkaufen müssen, weil sie geplatzt sind oder weil es nicht gut lief, weil es überstrapaziert war, gerissen ist, was weiß ich. Und all diese Sachen, die man quasi so von der Stange kauft, die gehen sofort Schrott. Und die Dinge, die einfach qualitativ von jemandem, der sein Handwerk versteht, gemacht, gebaut, geschneidert wurden, was auch immer und auch mehr Geld gekostet haben, die halten das alles durch.
Das ist gelebte Nachhaltigkeit hier bei uns bei Barbar Radio. So.
So.
Ja, weiß ich doch. So, pass auf.
Kaufst du doppelt? Kaufst du billig, kaufst du doppelt.
Kaufst du
billig. Ja, ist so.
Das hat meine Oma auch gesagt.
Ich falle immer wieder drauf rein, aber es stimmt.
Kaufst du viel Klamotten?
Ja, also wenn ich was öfter kaufe, dann auf jeden Fall Klamotten. Ich würde sagen, Klamotten ist das Einzige, was ich regelmäßig noch neu kaufe. Weil es mich auch interessiert.
Ja, genau. Gibt es so Sachen, die einen, weil man hat ja so eine Schwäche für bestimmte Sachen irgendwie. Was ist es bei dir? Der Hoodie oder?
Also die Hauptschwäche ist Jacken. Ich liebe Jacken und ich kann einfach, wenn ich eine geile Jacke sehe, die ich mag und die mir steht und ich gut finde, dann muss ich die kaufen, auch wenn ich schon 10 Jacken
ähnliche
habe. Nicht ähnlich, aber so, oder 10 Jacken, die zu dem Wetter passen. Weißt du, ich meine? So zu der Jahreszeit oder so.
Eine Übergangsjacke.
Das ist immer die beste Entschuldigung für alles. Weil
ich brauche auch noch eine Übergangsjacke.
Ja, klar.
Für die Erkältungszeit. Bist du, ich frage nochmal so für eine Freundin, gesundheitlich
angeschlagen?
Leicht angeschlagen?
Nee.
Super.
Wieso? Mach ich den Eindruck?
Ich auch nicht, nee. Und ich kann nicht so gut mit Leuten, die ständig gesundheitlich angeschlagen sind. Mir fehlt da jetzt langsam die Geduld.
Hättest du jetzt sagen sollen, ich soll jetzt dann gehen?
Wenn du jetzt gesagt hättest, du bist der Hypochonder und so, hätte ich dich nochmal nach links oder nach rechts. Wie geht das jetzt? aber du bist jetzt in die richtige Richtung, habe ich dich geswiped.
Wegen den folgenden Fragen?
Okay. Nee, überhaupt nicht. Die folgenden Fragen, die jetzt kommen, die kenne ich gar nicht. Die hat nämlich unsere Redaktion in Anführungsstrichen
eingereicht. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber... Ich glaube, Hypochonders sind in den seltensten Fällen gesundheitlich angeschlagen. Die denken es immer nur.
Ja, das stimmt. Und damit kann ich noch weniger.
Oh Gott, ich habe das und das. Ja. Oh.
Also, ich finde es schon lustig, wenn Leute darüber reden, dass sie einen Schnupfen haben. Ist für mich einfach...
Das höre ich doch.
Ja.
Musst du mir nicht sagen.
Haben wir geklärt. Ja. Super. Und weiter geht's. Ich gelte nicht als besonders einfühlsam in meinem Freundeskreis, was das Thema angeht, aber... Sonst schon. Lieber Jan, liebe Barbara, wir haben gesehen, dass du schon so viele Preise gewonnen hast. Wer jetzt? Du oder wie? Ach, und ein Preis ist uns dabei besonders aufgefallen. Du warst mal Krawattenmann des Jahres.
Ich wusste, dass
deshalb spielt ihr jetzt so eine Krawatte. Wir haben Situationen rausgesucht und wollen wissen, wie sehr euch diese aufregen. Ah! Hier, verstehst du? Transferleistung.
Ja, ich habe so einen Hals.
Aus Flip-Skala von 0 bis 10. 0 steht für totalen inneren Frieden, 10 für Puls. Puls 200. Wir sind sehr gespannt. Die sennige Redaktion.
Jetzt sagst du Stichworte und ich muss sagen, wie doll...
Ich sag dir jetzt die Situation und du sagst, ob es dich aufregt.
Gibt es eine Skala?
Von 0 bis 10.
Von
0 regt dich gar nicht auf, bis 10 regt dich total auf.
Von ganz schmalem... was ist das?
Schmale
Dior oder
Banker?
So? Oder italienische schmale oder Strokes-Krawatte?
Genau, hin zu Robert De Niro in
Casino. Mit so ganz breit und ganz kurz.
Du wirst vor dem Wecker wach. Du hast doch keinen Wecker.
Natürlich habe ich Wecker. Ich hab auch ein Schulkind. Ich werde vor dem Wecker wach. Finde ich eigentlich ganz geil.
Ich auch. Ja, weil ich meine, es
nimmt
gibt ja nichts.
Den Schreck ab.
Und freiwillig wach werden heißt ja, dass der offensichtlich ist eine Schlafphase abgeschlossen.
Naja, es heißt nicht, dass ich nicht danach wieder super wieder einschlafen könnte. Ne? Aber ich finde es irgendwie eigentlich gut. Also keine Krawatte auf jeden Fall.
Keine Krawatte auf jeden Fall. Leute, die Moin zur Begrüßung sagen oder vielleicht sogar Moin Moin.
Ja, das ist, das kriege ich gar keine Krawatte, weil das bin ich ja selber. Aber ich kann auch verstehen, wenn man es doof findet. Und es gab auch eine Zeit, da fand ich das doof, weil es hatte für mich zu viel so... folkloristisches Lokalkolorit. Aber mittlerweile bin ich damit im Einklang und das gehört halt zu uns. Ist halt so.
Bist du in Hamburg so ein bisschen, also ich arbeite ja auch in Hamburg, nicht zu vergleichen mit deiner sozusagen mit deinem Lokalkolorit und deiner Prominenz, aber wenn ich da über die Straße gehe, die Leute lehnen sich aus dem Fenster. Frau Schöneberger, wir schauen heute Abend wieder. Ne? Grüße an Hubertus und so.
Aber
du bist doch, du gehörst ja den Hamburgern.
Ja, aber das passiert doch bei dir auch, wenn du in Nürnberg auf die Straße läufst.
Ja, aber in Hamburg ist nochmal was Besonderes.
Oh, das ist schön.
Und die Leute sind so freundlich auch.
Aber Denken die, dass du Hamburgerin bist? Oder wissen die, dass du in Hamburg deine Karriere gestartet hast?
Weil die nicht dem NDR zutrauen, dass der Reisekosten zahlt von Berlin nach Hamburg.
Nein, ich meine das jetzt auch, wo du herkommst. Nicht jetzt, also das ist mir schon klar, dass sie jetzt aufgrund einer NDR-Talkshow nicht denken, dass du Hamburgerin bist. Aber du hast ja, als das losging, warst du ja eine Hamburgerin.
Ja, genau.
Und dann meinst du, das wissen die Leute noch und dass es deshalb in Hamburg ist?
Ja, vielleicht glaube schon, dass sie denken, dass ich in Hamburg wohne irgendwie. Und du tust es ja wirklich. Du bist ja Hamburgs Eigentum. Zusammen mit Olivia Jones und dem
Udo.
Udo,
sag ich mal. Udo, der kein Hamburger ist.
Ja.
Sondern aus Gronau an der Donau kommt.
Gronau an der Donau ist echt weit weg.
Ja, ja.
So, noch ein paar Fragen. Beifahrer, die sich festhalten.
Habe ich Gott sei Dank noch nie erlebt. Fände ich schrecklich. Aber also, bist du so? Ach so,
nein.
Das. Ah, du meinst nicht festhalten an einem selber.
Nee.
Nicht am Fahrer, sondern
nein,
an was.
Nein, das ist ja wieder, da bin ich jetzt langsam wieder ansprechbar dafür, ehrlich gesagt. So ein verängstigter Beifahrer, der sich an mir festkrallt.
Okay, nee, habe ich Gott sei Dank noch nicht erlebt. Das andere wüsste ich jetzt auch nicht. Also wenn, dann wäre ich auch erstmal so, hä, was soll das denn?
Zur Anmeldung brauchst du ein Passwort, das mindestens 10 Zeichen lang ist.
Boah, das ist auch. 20 Krawatten, Alter. Ich 20
auch.
Robert De Niro Casino Krawatten.
Ich auch.
Mit denen von Joe Pesci noch oben drauf.
Ihr Passwort kann zu leicht erraten werden.
Ja,
versuchen Sie es erneut.
Und original bei dir dann bestimmt auch. Wenn das kommt, sehen meine Passwörter immer aus fuck you 10. Okay, nicht? Nein. Dann fuck you 10. 8. Nee, auch nicht. Okay, dann großgeschrieben fuck you 10. 8 at Prozent.
Ja, aber dass es so viel kranke Leute gibt, die gleichen Sachen, also egal was du eingibst, egal ob, ich sag mal, ficken 2000 oder Ding, oder es ist immer alles schon vergeben.
Ja. Nee, das ist bei mir dann nie das Vergeben, sondern immer dieses, dass ich eben noch das noch.
Zu leicht, muss noch ein
Sonderzeichen hier, genau das. Das.
Und fuck you Doppelpunkt macht einfach selten Sinn.
Und ich hab's dann sowieso immer vergessen und muss jedes Mal wieder Passwort zurücksetzen, wenn ich da was machen will.
Und das Geilste ist, ich denke mir jedes Mal, weil ich bin so bescheuert, ich gebe in jeder unsicheren Seite dieser Welt, ja, kaufe ich in Usbekistan Teppiche und irgendwo in der Türkei lasse ich mir irgendwas schicken und so, ist mir alles wurscht. Aber wenn es dann darum geht, dass ich in meinem Handy ein Passwort für irgendeine Seite spalte, dann denke ich mir, nee, ist mir zu gefährlich, das mache ich nicht.
Genau,
und dann denke ich mir, das merke ich mir, weil ich habe immer so ein ähnliches Passwort und da variiere ich immer nur vorne, hinten, groß, mit Ausrufezeichen. So. Und natürlich kann ich es mir nicht merken.
Natürlich nicht. Und jedes Mal, und wenn du es dir selbst merken kannst, hockst du trotzdem 4 Minuten da, um diesen Scheiß einzugeben und denkst dir jedes Mal, wie bescheuert bin ich eigentlich? Wieso mache ich das nicht einfach mit einer
Face-ID? Ich habe jetzt damit angefangen und es ist ganz toll, weil wenn ich jetzt auf irgendeine Seite gehe, um irgendwas zu kaufen, dann bietet mir mein Handy unten an, Passwort, passendes Passwort und dann hat man es und dann ist es da und es funktioniert
dann. Ich
auch. Wenn dieses Geräusch und es ist dann da plötzlich, das ist ganz befriedigend.
Ja, toll. Und dieses Zeichen mit dem Haken von Face ID einmal kurz.
Oh, das ist auch so was Schönes. Wobei ich sagen muss jetzt immer, ich muss mich jetzt richtig, ich muss mich richtig zum Licht ausrichten und muss das so halten. sonst macht er immer so, wenn er mein Gesicht nicht erkennt.
Das mit den Masken, ne? Ja. Das ist auch geil.
Du, wir zwei sind ja emotional und auch geschäftlich jetzt für immer verbandelt, weil wir haben beide ein Hotelzimmer gestaltet im schönen Hotel Villa Viva in Hamburg.
Aber, ja, das stimmt, aber als ich ganz ehrlich, ohne dir zu nahe treten zu wollen, in dein Zimmer reingekommen bin, habe ich mir gedacht, okay, Barbara hat sich aber jetzt nicht so viel mit der Materie auseinandergesetzt wie ich.
Ja, naja, ich kann ja, na, du hast ja, das muss ich jetzt mal sagen, ich bin in dein Zimmer ausgegangen und dachte mir, oh geil, das hat er aber super gemacht, weil wenn ich das kurz erzählen darf, für dein Zimmer wurde extra ein Fenster in die Fassade geklopft.
So.
Erzähl mal bitte.
Da gibt's nichts zu erzählen. Ich habe halt gesagt, ey, ich hasse diese Hotels, wo man diese neuen Hotels, die haben halt gefragt, ey, wir bauen ein Hotel, hast du Lust, ein Zimmer zu machen? Da habe ich gesagt, ja, aber wenn ich ein Zimmer mache, dann muss das auch so sein, wie ich ein Zimmer haben will.
Hm.
Und ich hasse diese neuen Hotels, wo diese eigene Luftklima irgendwas Anlage ist und man kein Fenster aufmachen kann.
Das macht einen wahnsinnig.
Es macht mich wahnsinnig. Wenn jetzt irgendwas passiert, möchte ich doch wenigstens die Möglichkeit haben, aus dem 8. Stock aus dem Fenster zu springen.
Ja.
Die wird mir genommen. Und deshalb habe ich gesagt, ich möchte ein Fenster, damit ich aus dem 12. Stock springen kann, falls mal irgendwas passiert. Und dann haben die das wirklich gemacht und haben halt auch, weil das ganze Haus ist ja auch mit diesen Streben,
ja.
Was ich eigentlich ganz schön finde, aber das verbaut dir natürlich auch den Ausblick. Und dann mussten sie quasi diese Streben da auch wegmachen.
Ja.
Und da hat man dann ein richtiges, schönes Fensterchen.
Also der Chef von der Dianze, der Benny Adrian, der hat gesagt, ja, so haben sie einfach die Architekten nochmal dran gesetzt und dann haben die, es gibt ein einziges, es ist wirklich lustig, weil es ist diese völlig geschlossene Fassade und oben, ping,
ping,
haben sie sowas Kleines ausgelegt für dich. Und dann kann man da auch nochmal in so einem abgeschlossenen Abteil, wohin, also das Fenster befindet sich eigentlich in so einem Glaskasten und da kann man dann auch rauchen.
Da kann man dann sowas machen, was eigentlich so in Hotels nicht mehr möglich ist.
Natürlich nicht, man muss aber ja jetzt immer einen Balkon dazu buchen.
Ja. Und dann kann man da auch Platten hören und dann habe ich da eine Saftpresse reingestellt, weil ich das immer vermisse in Hotels, dass es keine Saftpresse gibt.
Du vermisst es, dass es keine Saftpresse gibt?
Ich liebe Saft. Also
was würdest du dir denn da
also
gerne
Also ich meine jetzt nicht so einen Orangensaft, sondern ich, Apfelkarotte irgendwas.
Also du willst so einen Shake dir, also so einen Entsafter.
Entsafter, genau. Ich habe dann einen Entsafter stehen. Und eigentlich soll auch immer ein Korb da sein, wenn jemand das Zimmer bucht mit einem Apfelkarotte und Ingwer.
Der Korb war schon da, als ich damals da war, aber der Inhalt noch nicht.
Das
aber
funktioniert noch nicht.
Warte, das kannst du auch abwarten, dass sie dir den Entsafter klauen. Der wird direkt beim ersten Mal geklaut.
Nee, ich glaube nicht, was wirklich geklaut wird. Ich wollte dann halt auch einen Plattenspieler und so und die Platten und dann meinten sie, ja, die werden eh geklaut. Egal, wir versuchen das mal. Und das, ich bin schon, als ich beim zweiten Mal da war, waren schon vier Platten weg. Aber der Entsafter stand unbenutzt immer noch im Schrank. Ich glaube, den benutzt einfach niemand, weil das zu kompliziert ist.
Ach, aber du, das finde ich eigentlich
ganz... Hotelgäste wollen gerne bedient werden und nicht sich irgendwelche Sachen...
Man wird ja gar nicht mehr bedient, ehrlich gesagt. Meistens, wenn man unten anruft, ist irgendjemand, der...
Man kann gar nicht anrufen.
Also, so, jetzt bin ich manchmal in Hotels, da gibt es kein Telefon mehr.
Genau.
So, und ich bin ja schon... Also, was mache ich dann? Ich rufe dann mit meinem Handy die Outside-Line an und komme unten bei der... Meistens komme ich bei der Reservierungsstelle in Düsseldorf raus.
Nee, in Rumänien,
im Callcenter. Ja, oder so. Ja, genau, da kann ich Ihnen jetzt nicht helfen. Doch, und ich möchte einfach...
Ich bin Barbara Schöneberger, kennen das doch.
Nur eine Kanne mit Kaffee haben. Mhm. Und meistens ist auch niemand mehr, der einem das nach oben bringen möchte. Ja. Und deswegen ist es ganz gut, eine Saftpresse zu haben.
So. Und ganz mies sind auch, also das sind jetzt wirklich, das ist ja sogar noch schlimmer als First World Problems. Aber diese Hotels, wo du, dann hast du da so ein Telefon, so in so einem Best Western oder sowas.
Ja.
Und dann ist da aber kein, da steht keine Nummer. Und auch nichts, wo du anrufen kannst, du hast nur ein Telefon.
Genau.
Und dann weißt du nicht, ja,
das ist wie in so einem Horrorfilm, was nicht angeschlossen ist. Und wenn du das abgibst,
dann... Ist angeschlossen, aber du, da kommt dann einfach nur büb, büb, büb. Und du denkst, ja, okay. Und dann mache ich auch immer das, was du machst und ruf quasi über Google bei meinem Hotel an. Und dann lande ich in Rumänien beim Callcenter.
Ich bin so froh. Letztens musste ich mit einem iPad hantieren. Irgendwas, weißt du? Und dann, es wäre so einfach, die Kunden glücklich zu machen. Jetzt letztens war ich im Hamburger Flughafen, bin ich sehr häufig, und da stehen jetzt so, sind so Bildschirme, und da soll man sich jetzt alleine einchecken. Also wenn man da ankommt, ja. Und die Frau, die an der Rezeption arbeitet, die sitzt hinten im Büro und guckt einen dann, die schielt so immer so durch, ja. Und habe ich zu ihr gesagt, kommen Sie mal hierher und so,
helfen Sie mir mal.
Und jetzt sagen Sie mir mal, warum jetzt hier Bildschirme stehen und nicht mehr Menschen. Hat sie gesagt, wissen Sie, wie viel hier los ist, wenn da mal so ein Schwung mit Leuten ankommt? Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist das Wesen Ihres Jobs, sozusagen,
ja,
damit
allem,
fertig zu werden.
Und vor allem ist dann so viel los, weil diese ganzen Leute, dieser Schwung ist überfordert mit den iPads, sich
aber
einzuchecken.
Kein Mensch versteht das.
Nee, natürlich nicht. Ich verstehe es auch nicht. Und auch an allen Kassen verschwindet, weißt du, es gibt jetzt, bald wird niemand mehr an irgendeiner Kasse stehen. Du siehst das ja jetzt schon, bei jedem neuen Supermarkt ist mindestens die Hälfte sind diese Selbstbezahler.
Wenn es dann günstiger wäre, wäre okay, gell, aber man macht die Arbeit selber und dann, und die Mitarbeiter
und man kommt nicht klar.
Animieren einen die ganze Zeit dazu. Und ich habe letztens bei Ikea, stand ich an, habe ich auch alles selber gemacht, ging nicht anders, war auch okay, mache ich auch gerne, geht schnell und so. Und dann kam aber eine andere Mitarbeiterin und die gesagt hat, ich muss einmal kurz stichprobenartig nachprüfen. Und dann hat sie so in meinen Wagen gegriffen und hat so verschiedene Artikel nochmal gescannt, um zu überprüfen, ob ich gescannt habe.
Echt?
Und dann dachte ich mir, lustig, dann ist ja auch gar kein Mitarbeiter gespart am Ende. Das hat die bei jedem gemacht.
Das ist ja krass.
Weißt du?
Das
die
ist
dachten,
ja krass.
Ja, weil die haben mir schon zugetraut, dass ich so...
Natürlich.
Wenn ich vier Klobürsten kaufe, weißt du, dass
das
ich zwei...
Nochmal.
Hast du geklaut früher?
Klar.
Hast schlimm geklaut, ne?
Ja.
Hast du aufgehört?
Ja, habe ich. Ich bin auch ein paar Mal erwischt worden. Also ich habe das erste Mal mein Leben und meine Einstellung dazu überdacht, habe ich, glaube ich, als ich... erwischt wurde, wo ich eine Boogie Down Productions Kassette geklaut habe. Und das Geile war, es waren zwei Rap-MCs, also Kassetten, die ich geklaut habe. Das eine war BDP, also Boogie Down Productions, und noch eine. Und der Gag war, das war bei Brinkmann, dem technischen Kaufhaus damals in Hamburg.
Ja.
Und dann habe ich den Kleber mit dem, damals gab es diese Aufkleber wie ein Tesafilm und da drin war so ein Streifen, das waren die Piepcodes. Den habe ich abgemacht und habe den bei dem anderen Ding aber irgendwie nicht gefunden, dachte, da wäre keiner drin. Dann habe ich die zwei, Moni Love war die andere Kassette. Und dann habe ich mir die eingesteckt und bin so los mit meinem Kumpel und er hatte auch irgendwas und dann laufe ich durch und dann macht's Piep und dann fängt sofort einer an zu laufen. Ich so, scheiße, lauf so los, bringt mal bam die Treppen runter und schmeißt die Moni Love Kassette so weg. Die hat denn der Kaufhausdetektiv gefunden.
Ja.
Draußen vor der Tür haben sie mich dann gestellt und mitgenommen und bam, dann habe ich derbe auf die Tränendrüse gedrückt. Oh Gott, dafür.
Und was hast du denn, was hast du gesagt? Wie drückt man auf die Tränendrüse, wenn man was geklaut hat?
Ich habe gesagt, sie dürfen nicht Polizei rufen, nicht meine Eltern und bla. Und dann haben sie gesagt, okay, das mit der Polizei.
Wie alt warst du da? 30?
Ja, nee, 32. Ich würde mal schätzen, 12.
So, okay.
Und dann haben sie, gesagt, okay, Polizei lassen wir weg. Aber das, deine Eltern müssen wir anrufen. Das tut mir leid und so. Und dann bin ich halt nach Hause. Das Geile ist, ich hatte noch die eine Kassette, die haben sie gar nicht gefunden, weil sie, ich habe ja die eine weggeschmissen,
super,
und sie
super
dachten,
gut,
das war das Diebesgut, deshalb haben sie mich gar nicht durchsucht. Und die Kassette mit dem, wo auch noch der Piep drauf war, die hatte ich halt noch dabei. Und dann bin ich nach Hause und hab's auch meinen Eltern erzählt. Die haben sich nie gemeldet. Ich hätte das gar nicht erzählen müssen, aber es war cool. Und danach habe ich aber weitergeklaut. Ich bin
so, also liebe Kinder, auch wenn ihr uns zuhört, denkt daran, immer zwei Sachen mindestens klauen, dann kann man ein, zwei
Sachen,
Sachen wegwerfen.
Genau.
Und vielleicht ist es ganz gut, vielleicht drei ganz geile Sachen klauen und zwei überhaupt nicht geile, die man gar nicht haben will und die dann einfach wegwerfen. Bei der Flucht.
Genau so.
Ja.
Die, die nichts wert sind, wegwerfen und die, die was wert sind, irgendwo schön wegstecken.
Nee, aber jetzt, nee.
Du hast doch bestimmt auch geklaut. Das war ja auch so ein Klickending. Also es war
nee,
auch,
es ist auch, es fühlt sich nicht so richtig befriedigend an.
Aber einfach mal so einen kleinen Zweig irgendwo abbrechen oder mal so eine Kirsche irgendwo. Oder
ja.
So. Das finde ich völlig okay.
Ja. Du hast jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass du immer 30 Podcasts pro Tag gerade bespielst, weil du gerade total on Promotion Tour bist.
Ja.
Für Forever Young und die Tour.
Genau.
Okay. Und worüber redet man? Gibt es so gemeinsame Themen? Du hast jetzt einen Überblick über alle meine Kollegen. Gibt es so immer so?
Ja, das ist ja, diese Podcast-Menschen sind ja alle so aufgestellt, dass sie alle irgendwann gemerkt haben, okay, ich muss jetzt irgendwie was haben, was mich von den anderen Podcasts unterscheidet. Und deshalb sind das so, es gibt dann so Musik-Nerd. Dinger.
So Psycho, warst du bei Hotel Matze?
Da
der versucht immer den Fehler zu finden.
Original. Und es war wirklich so, ich wurde vorher gemacht, ich höre keine Podcasts, ne? Ich mache nur, dass ich es wissen, 30 Podcasts am Tag. und ich wurde dann vorher gewarnt, ey, das geht sehr lange, aber es ist sehr cool und du wirst dich wundern, was der da aus dir rauskitzelt. Und ich so, ja klar, wird super, ich gehe da hin, bam. Ich kam da rein, es ging irgendwie noch länger als lang.
Ja.
So, er hat immer gefragt, ist das okay? Die haben es schon extra als den letzten Podcast von den 30 gelegt. und er hat immer gefragt, aber es war einfach ein sehr, sehr gutes Gespräch und der Typ hat es geschafft. Ich war noch nie bei einem Psychologen oder in sowas. Mhm. Aber wirklich, ich habe danach wirklich gedacht, krass, der hat Sachen aus mir rausgeholt, die ich niemals gedacht hätte, dass ich sie öffentlich erzähle und hat mich dann am besten gleich auch noch kuriert und therapiert.
Fantastisch.
Unglaublich, mit seiner komischen stoischen Ruhe und seiner
und der hört ja auch nicht auf, gell? Bei mir hat er auch immer wieder
so
nachgefragt.
Und bohrt und bohrt.
Mich wollte er so ein bisschen als so geldgeile, gute Laune-Sau irgendwie echt festnageln.
Okay, krass.
Und das hat auch geschafft.
Okay, und da hast du dann selber über dich und dein Leben nachgedacht.
Ja, aber der fragte dann immer so einen Werbevertrag und warum macht man denn sowas und so. Und dann dachte ich mir immer, naja, also.
Wann hast du denn Werbevertrag? Du bist doch gar nicht so ein Beckenbauer.
Nee, gar nicht. Ich bin nicht so ein.
Nein,
aber
bist du wirklich nicht?
Und Zuma schon, natürlich.
Echt?
Ja, aber nur
so,
ganz.
So für Frauensachen?
Frauen?
Jetzt ganz ernsthafte Frage. Für Frauensachen, oder warum ist mir das nicht, warum habe ich dich nie wahrgenommen?
Ich habe letztes Jahr Lidl gemacht. Ich glaube, 20 verschiedene Spots über 25 Wochen.
Nicht dein Ernst?
Doch.
Ich habe nur diese schreckliche Lidl-Werbung mit Helene Fischer wahrgenommen.
Ja, da stand ich daneben, aber du hast nur die Helene gesehen.
Nein,
ich stand direkt daneben.
Nein, das war eine hässliche Litfaßsäulen-Werbung und ich weiß es nur deshalb, weil ich immer gedacht habe.
Mich haben sie überklebt.
Wie kann man, nein, da war nur Helene Fischer drauf. Ich weiß es noch genau, weil ich mich immer gefragt habe. Es ist so unglaublich, wie man so eine hässliche CI haben kann wie Lidl. Das ist ja auch absichtlich hässlich. Das soll ja niemandem gefallen. So erkläre ich mir das. Und dann macht man so eine Multimillionen-Kampagne und holt sich so einen Multimillionen-Star wie Helene Fischer da rein.
Mhm.
Und dann drückt man diesem Star und dieser Kampagne diese hässliche CI auf, dieses Blau und dieses Gelb und dieses schlechte Optik. Und ich fahre daran vorbei und ich sehe noch nicht mal, dass das Helene Fischer ist. Das lohnt sich doch gar nicht, habe ich mir gedacht.
Ja, doch, es hat sich schon gelohnt.
Du willst mir jetzt sagen, dass das Barbara Schöneberg
war. Die haben mich überklebt auf der anderen Seite. Ich habe das gelbe Kleid, Helene das rote. Ich kann dir nur eine interna ver
Ist das wirklich wahr?
Ich kann dir sagen, Max Giermann hat den blauen Anzug an.
Der hat euch beide gespielt.
In der Mitte rot Helene und ich gelb außen. Und die Helene haben sie ein bisschen größer gemacht, weil sonst wäre die so ganz klein gewesen zwischen uns natürlich. Deswegen haben sie die Helene ein bisschen größer gemacht und uns dann alle. Und jetzt sehen wir so ziemlich ausgeglichen aus. Und ich schwöre dir, die haben über meine Seite wahrscheinlich ein Plakat von deiner Tour geklebt.
Nein, ich schwöre dir, das, was ich gerade gesagt habe, was ich gerade erzählt habe, das war ein Plakat. Da war weder Max Giermann noch du drauf. Und es war immer nur mit Helene alleine. Wirklich, ich schwöre.
Ja. Hast du mal Werbung gemacht für irgendwas?
Ich war mal, du kennst doch bestimmt auch Philipp Ostermann.
Ja, der von OMR.
OMR, genau, mhm. Philipp. Mhm. Und ich war bei ihm mal in einem Podcast, als ich 30 Podcasts am Tag gemacht habe. Mhm. Und da war ich zusammen mit Finn Kliman und da ging es auch darum, weil er ist ja auch sehr wirtschaftlich orientiert mit OMR und so. Mhm. Ey, ich habe das die ganze Zeit vor, diese Vanillesoße pur zu trinken.
Ich mach das jetzt.
Ja, ja, voll geil.
Red du mal schön, ich bluffe ein bisschen. Mhm.
Und dann haben wir darüber geredet, dass ich nie Werbung gemacht habe und so. Und dann meinte ich so, ich weiß nicht, ob er das vorgeschlagen hat oder ich, so von wegen so, ey, sag doch mal, du hast ja Ahnung von Marketing und bla. Was habe ich mir da, was habe ich mir entgehen lassen sozusagen? Mhm. Also was hätte ich einnehmen können in den letzten 20 Jahren jetzt mit Werbung und so? Mhm. Und dann hat er sich so hingesetzt, hat so überlegt und er hat dann irgend so eine krasse Zahl gesagt, wie wirklich so, also so, lass mich lügen, 20 oder 30 Millionen.
Ach Quatsch.
Ohne Scheiße, hat er
Nein,
gesagt.
Nein, aber da verarscht er dich.
Keine Ahnung.
Also ich meine, ich bin jetzt auch nicht überhaupt nicht, wird eigentlich überhaupt nicht mehr gezahlt.
Stopp. Er hat nicht, das ging nicht darum, dass ich das für irgendeine Kampagne gekriegt hatte, sondern einfach, dass ich so lange am Start bin und so lange diese Anfragen kriege und sie so lange absage, dass wenn ich quasi über 25 Jahre alles angenommen hätte, ich habe ja auch keine Ahnung davon und bin aber tatsächlich dann eingeknickt vor 2 Jahren.
Ja.
Als uns ein lustiges Schreiben aus Süddeutschland erreichte von einem kleinen Familienunternehmen, die auch eine tolle Sache machen, nämlich Wasseraufbereitung.
Ach, das ist und, ja toll. Okay.
Und die gesagt haben, ja, guten Tag, wir sind ein Familienunternehmen in der 3. Generation und wir machen alles selber und wir expandieren und wir sind Marktführer auf der Welt für Wasseraufarbeitung, weil wir das seit den 60ern machen und wir helfen auch in allen Katastrophengebieten und wir haben jetzt hier ein bisschen Überschuss und wir wollen mal sowas wie Marketing machen.
Nein, das ist toll.
Und jetzt pass auf. Und dann haben die sich eine Agentur genommen aus der nächstgrößeren Stadt aus Augsburg und dann haben die Marktforschung gemacht und gefragt, wer würde denn da passen und da kam Jan Delay raus und dann mussten sie erstmal gucken, wer ist denn dieser Jan Delay überhaupt?
Wir kennen den nicht, aber wir rufen ihn mal an.
Und dann haben, pass auf, und dann haben sie eine zweite Marktforschung gemacht und die hat wieder Jan Delay.
Nein, das gibt's ja nicht.
Und dann haben sie sich bei uns gemeldet und dann war das so süß, die waren so cool und so lieb und die Agentur, mit der die das zusammen gemacht haben, waren halt auch so, ey, ihr könnt ihm nicht mit irgendeinem Scheiß kommen, so, der macht sowas nicht. Mhm. Und dann war das halt so, ey, wir wollen, dass du das machst und wir wollen gerne den Song klar haben. Wir machen das klar. Ja. So, ne? Hallo.
Oh Gott, hier stimmt ja alles.
Und du kannst ein Video machen mit und Fotos mit deinen Lieblingsregisseuren und Lieblingsfotografen und du sollst das alles auch kuratieren und dein Style und wir wollen, dass das geil ist und nicht so ein Scheiß. Mhm. Und dann konnte ich mit meinem Lieblingsregisseur Jörn Heidmann mal ein Video machen, wo wir haben dann klar als Video gemacht und haben quasi einfach die geilsten Szenen gemacht, was sonst nie geht. Mhm. Ja, okay, wir wollen Pinguin, alles klar. Ja, wir wollen afghanische Windhunde, okay. Ja, wir wollen so eine Schrumpf, keine Ahnung, wir können alles machen. Und dann haben wir halt einfach ein Video zu klar gedreht und das war dann quasi mein erster Werbeclip.
Ja, das ist natürlich,
und das hat einfach
da
Spaß
bist du aber
gemacht.
Sehr verwöhnt, kann ich dir sagen. Ja. Also wenn der nächste Discounter auf dich zukommt aus Süddeutschland, da musst du natürlich ein bisschen
passiert, habe ich immer gleich gesagt, rostiger Nagel und so, kennst du.
Okay, aber ist doch perfekt, wenn du dafür nicht ansprechbar bist, die sollen sich dann, genau, entweder sie gehen erstmal zu den Fantas und wenn sie vielleicht doch. Die Zukunft ist weiblich. Die kommen um mich nicht drum herum.
Das sowieso.
Weißt du?
Das finde ich eh.
So eine Wasseraufbereitung. Was meinst du, wie ich da mit meinem Körper? Und ich habe ja auch eine unglaubliche Fläche, ja? Die ich sozusagen zur Verfügung stellen könnte. So. In Sachen Wasserreinigung. Ach, ist das schön. Wirbst du auch in Radios? Ich frage aus Gründen.
Nee, ich bin in Radios, glaube ich, ich bin ja. Ich mache ja 30 Podcasts am Tag.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Und daher bin ich dem Radio gegenüber eher verschlossen. Weil
das ist
sehr
schade.
Ich investiere in Podcasts. Nein, Quatsch, ich liebe das Radio.
Ich weiß es doch. Und deswegen sage ich, ich möchte es nur einmal sagen. Ich habe ja neben diesem unfassbar erfolgreichen Podcast auch noch einen Radiosender, der heißt Barbara Radio. Und den kann man sich ja kostenlos mit der App runterladen. Und
hast
du ja so viel gute Musik. Wusstest du es nicht?
Nee. Das ist jetzt wirklich wahr?
Ja. Na klar. Also das
aber
ist
das ist nicht noch unterteilt in verschiedene Sender, sondern
doch.
Es ist...
und jetzt kommt's. Gut, dass du es ansprichst. Es ist, nein, ich habe sowas wie zum Beispiel Knickknack, der perfekte Kanal zum Knickknack machen. Ich habe Putzfimmel, wo du Musik hast, um zu putzen. Ich habe, ich hasse Sport, um Musik zu haben, die du beim Sport treiben hast. Mädelsabend, Sonntagmorgen. Also
ach,
immer
jetzt sehe ich das
verschiedene
hier.
Musikkanäle.
Das sind, ich sehe das hier.
Und dann aber auch ein Hauptprogramm, wo einfach richtig geile Bombenmusik läuft.
Okay, cool.
Wollte ich
aber
nur mal sagen.
Das checke ich mal aus, aber das ist dann quasi, es sind eigentlich Playlisten. Ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber...
Sind das Playlisten? Ich kenne die hier ja auch alle nicht. Sind keine Playlisten, oder? Nein. Dann sind keine Playlisten. Das ist alles von mir, Fuß geklöppelt und Mund geblasen.
In die Playlist gemacht.
In die Playlist reingestellt.
Super.
Und auch mit tollen Moderationen von mir zwischendurch noch so.
Wirklich?
Ja, aber das nur nebenbei.
Okay.
Nein, natürlich, ich moderiere den ganzen. Nur ich, da, keine andere Stimme.
Das ist, ja,
irre,
cool.
Das ist irre. Und das Ganze noch umsonst. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie finanzieren die mich eigentlich?
Gute
Frage. Muss auf meinen Gehaltszettel gucken.
Gute Frage.
So, mein Freund, bitte, wir sind nicht dazu gekommen zu essen. Du musst auch nicht essen, aber kannst du bitte einmal sagen, wie süß das ist, was wir hier für dich...
Ey, pass auf, ich möchte die ganze Zeit... Darf ich essen?
Ja, klar, was steht denn auf dem Zettel drauf?
Oh, Johnny, heute brauchst du kein Gewissen. Aber das ist bei mir ja eh nicht so. Ich kann immer essen, wie ich möchte und mag. Ich nehme nicht die oberste, weil die, da ist mir zu viel Zucker drauf.
Ja.
Aber ich, die ganze Zeit stiere ich hier auf diese Waffeln.
Im Ernst?
Ja, klar.
Das ist so cool.
Auf diese Vanillesoße.
Du bist der erste Popstar, der zu uns kommt, der keine Glutenallergie hat.
Ah, fuck him.
Fuck him all.
Ja, echt.
Oh, ich fummel mir da auch was raus. Oh, du kannst dir das
geil,
auch noch mit auf den Weg nehmen.
Soße, Alter. Dann hier voll ins Mikro reinschmatzen.
Und dann mal, wenn du jetzt gleich weitergehst, hast du noch 2, 3 Podcasts heute?
Ja, noch 27.
Aber was
soll ich denn, muss ja auf meine 30 kommen.
Was soll denn jetzt noch kommen?
Jetzt kommt, warte, fuck, ich hab's, nee, ich weiß es nicht auswendig.
Wer soll denn jetzt noch kommen? Der hat einen schweren Stand nach mir.
Das stimmt.
Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ich krieg jetzt einen Fressrausch. Ich muss jetzt aufhören. Ich kann jetzt nicht mehr. Wenn ich einmal angefangen habe, dann ist der Damm gebrochen.
Also heißt das jetzt, du hörst auf, weil du sonst weiter isst? Oder heißt das, du hörst jetzt auf zu moderieren, weil du
ich
jetzt essen
willst?
Ich
höre jetzt auf zu moderieren, weil ich jetzt essen will.
Sehr gut.
Es ist alles, weißt du, die eine Phase ist abgeschlossen und die nächste ist definitiv eingeläutet.
Okay.
Ich sehe dich auf der Tour.
Wo kommst du hin?
Berlin oder Hamburg?
Ich habe schon gerade die geile Gästeliste eingeladen. Elton und Ditsche, weil ich war bei sag schnell, wer weiß denn sowas?
Ja, das habe ich gesehen.
Bei Ditsche und ich mussten einspringen, weil es war Bahnstreik und ich hätte eigentlich an dem Tag Promotag in Wien gehabt und Konzert, konnte nicht dahin, weil es war doch an einem Tag gleichzeitig Bahnstreik und Flugzeug.
Ja. Mhm.
Und dann hatten die bei wer weiß denn sowas das gleiche Problem, dass ihre Gäste sollten nämlich aus München kommen.
Oh Gott.
Und dann haben sie halt rumgefragt in Hamburg und Ditsche und ich hatten halt Zeit, weil wir halt unseren Verpflichtungen nicht nachkommen konnten. Und dann saß ich da halt innerhalb von 3 Monaten zum zweiten Mal bei wer
du
weiß
musst
denn sowas.
Doch dann auch, ach nee, du, bei wer weiß denn sowas.
Was sowieso okay. Jeden Tag kommt.
Ja.
Und dann habe ich, Elton und Ditsche nach Hamburg eingeladen. Also du kannst gerne kommen, bist in
guter
Gesellschaft.
Pass auf, sonst kommt Kai Pflaume auch.
Der ist sowieso immer überall da, der ist doch das Licht. Der braucht nicht der
und
Zeit und Raum.
Du dachtest, du bist cool angezogen. Vergiss es. Heute bei uns, Jan Delay, vielen Dank.
Danke auch, es war ein Fest.
Was für ein super Typ. Ich gehe sofort ins Konzert.
20 bis 30 Millionen bei der Werbung liegen lassen, weil er sie nicht gemacht hat.
Da hat ihm einer einen Scheiß erzählt. Also ich bin ja auch schon länger in dem Geschäft und ich hab ja diese Werbeangebote immer angenommen und ich kann ihm ganz sicher sagen, 20 bis 30 Millionen sind nicht zustande gekommen. Da kann ich ihn beruhigen. Also nächste Woche geht's hier weiter mit einem neuen Gast und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ciao.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de.